Vielleicht seid ihr gestolpert über diesen seltsamen Titel der Predigt, warum Bibellesen allein auch nicht alles ist, ist ja das aus meinem Munde. Wie kann ich das sagen? Das ist ja riskant, ne? Weil ich will euch ja gerne dazu haben, dass ihr viel in der Bibel lest, noch viel mehr als bis jetzt. Und das ist auch richtig so. Aber das ist schon richtig so, warum Bibellesen allein auch nicht alles ist. Hier liegt der Schwerpunkt drauf und da steht tatsächlich etwas zu in der Bibel. Im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 39 bis 47. Erklär mal die Situation. Jesus spricht mit einer Gruppe von Leuten, die Bibelleser sind. Also die das auch richtig ernsthaft betreiben, wie wir gleich hören werden. Und das geht gar nicht gut aus. Ich fange mal an bei Vers 39, da sagt Jesus zu ihnen, ihr forscht in der Schrift. Also da steht nicht, ihr lest in der Schrift, sondern ihr forscht in der Schrift. Also da stelle ich mir vor, wie die nicht einfach nur so das so runterlesen morgens zwischen 6:55 und 6:30, sondern wie sie hängen bleiben an irgendeiner Stelle oder irgendeinem Wort und dann nochmal gucken, wo kommt dieses Wort woanders in der Bibel nochmal vor und was für ein Licht wirft das dann auf die Bedeutung und dann lesen sie weiter und dann kommen sie zu einem wichtigen Vers und dann lernen sie den sogar auswendig. Ja, oder ja, also das ist Forschen. Die graben sich so richtig tief ein in die Bibel. Und die Erwartung ist natürlich, da muss doch Jesus sie loben dafür. Das ist doch was richtig, was klasse ist. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Ja, das ist auch noch in Ordnung. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen Anerkennung zu bekommen. Aber bei euch ist das anders. Ich kenne euch und weiß, dass ihr der Liebe zu Gott keinen Raum in eurem Leben gebt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Doch wenn jemand anders in seinem eigenen Namen kommt, werdet ihr ihn mit offenen Armen aufnehmen. Wie solltet ihr auch glauben können? Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen, wahren Gott, sucht ihr nicht. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose wird euch anklagen, er, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben. Er hat ja über mich geschrieben. Wenn ihr aber dem nicht glaubt, was Mose geschrieben hat, wie wollt ihr dann dem glauben, was ich euch sage? Mal zurück. So auf den ersten Teil, weil ich da sehr viel drauf eingehen werde im Lauf der Predigt. Wir müssen uns ein bisschen vor Augen halten, wo das eigentlich steht. Das ist manchmal ganz wichtig. Jetzt merken wir, forschen wir selber in der Schrift, nicht einfach nur lesen, sondern auch gucken, wo steht denn das eigentlich und wem ist das gesagt und so. Also es steht im Johannesevangelium. Und ihr wisst, es gibt 4 Evangelien. Und jedes Evangelium hat so sein eigenes Gepräge, seine Schwerpunkte. Und das Johannesevangelium, das sticht so ein bisschen raus. Das ist so vom Ton her schon mal anders als die anderen Evangelien. Im Johannesevangelium ist natürlich das große Wort Jesus. Das ist aber genauso wie in den anderen Evangelien. Es geht um das Leben Jesu. Aber eins der großen, ganz, ganz großen Kernworte ist Leben. Leben. Es ist das Lebens Evangelium. Gestern hatten wir ein wichtiges Spiel für die deutsche Mannschaft in der Vorrunde. Da stand es ja auf Spitz auf Knopf. Die Deutschen haben gegen Ghana gespielt. Und Ghana, wundert man sich über diesen seltsamen Namen, wo kommt der her? Ja, dieses Land hieß früher mal anders. In der Kolonialzeit, als es noch britisch war, da hieß es mal Goldküste. Das war die Goldküste. Und diesen Namen haben die sich nicht selber zugelegt, sondern das waren die Briten, die gesagt haben, das ist die Goldküste, weil immer wenn da ein Schiff angelegt hat und dann mal geguckt hat, was gibt's denn hier, was man mitnehmen kann, sind die auf Gold gestoßen. So wurde es die Goldküste. So. Und so ist das Johannesevangelium das Lebensevangelium. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, stoßen wir auf Leben. Es geht um echtes Leben. Es geht um Leben, nicht die 80 Jahre, die man so dann zählen kann und die wir alle haben, mal länger, mal kürzer, mal mit mehr Krankheiten, mal mit weniger Krankheiten, sondern ein Leben, zu dem wir von Herzen Ja sagen. Ein ewiges Leben. Ein Leben, das merkt ihr im Johannesevangelium, das in allen Farben aufleuchtet. Es gibt ewiges Leben, wo nicht der Tod alles wieder auslöscht, auch die ganze Bedeutung des Lebens wieder auslöscht, den Sinn des Lebens wieder auslöscht. Nein, ewiges Leben. Es gibt Leben, das eine Bedeutung hat, das Beachtung findet, wo man sagt, das ist etwas ganz Besonderes, ein besonderes, besonderes Leben. Was auch immer wir suchen, im Grunde ist es immer eine Form von Leben. Wir sind immer auf der Suche nach Leben. Wenn man mal so die Äußerlichkeiten wegnimmt, dann ist es immer eine Form von Leben. In ganz unterschiedlicher Erscheinung. Leider muss man sagen, stellt auch das Johannesevangelium fest, leider suchen wir oft an verkehrten Stellen nach Leben. Und wir scheitern. Wir haben keinen Erfolg. Wir sind immer auf der Suche und wir bleiben leer und sind unbefriedigt und denken, aber das Nächste, das ist es. Die sogenannten Schriftgelehrten, die sind ja im Grunde genommen genauso Leute wie wir. Sie sind ja auch auf der Suche nach Leben. Sie suchen ewiges Leben, das bescheinigt Jesus ihnen auch. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr hofft in ihnen, das ewige Leben zu finden. Mit Schriften ist das Alte Testament gemeint, also der erste, der dickere Teil der Bibel. Sie suchen ewiges Leben. Das ist ja erstmal auch eine gute Adresse. Wenn wir Leben finden, dann in der Bibel nachzuschauen, gar nicht so verkehrt. Sie sind fromm, sie suchen in der Schrift, sie forschen sogar. Bestimmt machen sie es richtig, oder? Ja, sie forschen. Sie gucken genau hin. Und teilweise finden sie auch gut, was sie finden. Teilweise gefällt es ihnen aber gar nicht. Denn die Bibel, auch das Alte Testament, verweist den Leser weiter. Verweist den Leser auf Jesus. Jemand hat mal gesagt, habe es gerade diese Woche gelesen, jede Seite des Alten Testaments verweist in irgendeiner Form auf Jesus Christus. Ich konnte das nicht nachforschen, hat die Zeit nicht gereicht. Kann man ja mal stichwortartig oder stichprobenartig mal machen. Und es wäre interessant, was dabei rauskommt. Aber eins ist klar, das Alte Testament verweist sehr stark auf Jesus. Er ist die Lebensküste. Er ist unsere Lebensküste. Bei ihm gibt es Leben. Das Johannesevangelium da, der macht zum Beispiel die Aussage über Jesus, er ist gekommen, um den Menschen Leben, die Fülle zu bringen. Die Bibel verweist sie weiter an Jesus. Bei ihm finden sie ewiges Leben. Sie müssen nur zu ihm kommen. Sie müssen nur an ihn glauben. Und gucken, was passiert. Das ist alles. Das ist alles. Da gehört nichts weiter dazu. Das kann jeder. Gott hat es absichtlich so gemacht, dass es eigentlich jeder kann. Dass da nichts weiter dazugehört. Er hat es absichtlich gemacht, weil er ein Herz voller Liebe hat. Und weil er nicht will, dass auch nur einer deswegen verloren geht, weil er nicht versteht, weil er nicht finden kann. Jeder soll Leben finden. Und genau das, genau diesen Umstand, dass das ja im Grunde genommen jeder kann, dass man dafür nicht Schriftgelehrter werden muss und nicht, wer weiß wie, Zusammenhänge erkennen muss, genau deswegen finden sie das nicht so besonders gut. Genau deswegen nehmen sie Anstoß an Jesus, genau deswegen sagen sie, bleib uns vom Acker. Wenn das so einfach sein soll, dann gibt es ja gar keinen Unterschied mehr zwischen dem fleißigen Bibelleser, der geachtet ist, und dem Kriminellen. Weil der könnte ja potenziell vielleicht auch was von Jesus hören und potenziell anfangen zu glauben. Und seht euch mal diesen Haufen an, der sich um Jesus versammelt hat. Da sind tatsächlich auch Kriminelle bei. Da wäre ja das ganze Ansehen, das man sich im Laufe der Jahre mühsam erarbeitet hat, belanglos. Das darf nicht sein. Sie lehnen Jesus ab. Sie bekämpfen ihn. Und deswegen diese ziemlich schroffe, diesen Schlagabtausch mit Jesus. Ich muss ein bisschen ausholen. Da ist vom Ansehen die Rede. Jesus sagt, ihr nehmt gerne Ansehen von anderen. Und ihr versucht vielleicht, das irgendwie ins Bild reinzutun, wie so ein Puzzle, das irgendwie nicht zu passen scheint. Ansehen, Ehre, Bedeutung haben, ist ja auch nur eine Facette von dem, was Leben heißt. Wenn einer auf der Suche nach Bedeutung ist, dass sein Leben etwas bedeutet, dann ist das so, weil wir so verdrahtet sind, wir sind so gemacht. Wir suchen Bedeutung auch für unser eigenes Leben. Wir sind nicht nur, wir stellen auch etwas dar. Und das ist gar nicht so negativ. Das ist eine Tatsache. Jeder wünscht sich, dass sein Leben etwas bedeutet. Dieser Wunsch ist von Anfang an in uns eingebaut. Und die Frage ist nur, wo wird dieser Wunsch problematisch, denn dass es problematisch ist, das ist uns allen klar. Wir wissen alle, wir können alle Beispiele nennen, wo Leute auf der Suche nach Bedeutung sind und nicht nur selber scheitern, sondern auch ganze Länder und Kontinente mit sich in den Abgrund hineinreißen. Jesus sagt, bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Von den anderen gleich von Menschen. Also von euresgleichen, denn die anderen Schriftgelehrten, die wissen das ja zu schätzen. Boah, was hat der wieder rausgefunden heute in der Bibel? Mann, toll. Dafür muss man etwas tun. Da gibt es Konkurrenz, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Würde es damals schon Panini-Sticker gegeben haben, Fußball gab es ja noch nicht, da gäbe es bestimmt so Panini-Sticker-Alben mit Schriftgelehrten. Ganz bestimmt. Das stand ganz hoch im Kurs. Wer ist der Frömmste? Wer kennt die Bibel am besten? Heute ist es vielleicht, wer kriegt die höchste Quote im Fernsehen? Das kann man ja durch Leistung kriegen. Das kann man auch kriegen, indem man sich entblößt, irgendwie sogar seine Unwissenheit zum Markte trägt. Ja, da gibt es also die urigsten Beispiele da. Da Männer, die als Frauen erscheinen auf der Bildfläche, die sich wiederum als Mann geben. Ihr kennt das alles. Wer ist hervorragend? Also wer ragt auf Kosten der anderen hervor? Zur Erinnerung, worum ging es? Es ging um Leben. Ist das Leben? Da kommt das Angebot Gottes in die Quere. Jesus sagt, ich kenne euch und weiß, dass ihr der Liebe zu Gott keinen Raum in eurem Leben geht. Man kann sich die Liebe Gottes beim Kampf um Bedeutung vom Leib halten. Man kann sie sich vom Leib halten. Was soll's? Der Erfolg gibt mir recht, ich habe Erfolg, ich bin was, ich kann was und die Leute schauen auch zu mir auf. Da brauche ich Gott nicht mehr, da brauche ich seine Liebe nicht mehr. Da brauche ich seine, ja, dass er mich ehrt oder dass er sich freut, wenn er mich sieht. Das ist Quatsch, das ist was für Spinner, was für Loser. Wenn man so drauf ist, gibt es bestimmt, aber wenn man so drauf ist, dann sollte man nur drei Dinge beachten. Erstens, die Anerkennung der anderen ist nur kurzfristig. Die dauert nicht lange, höchstens ein Menschenalter, mehr nicht. Wer kennt noch Rainer Libuda? Da ist noch einer, weil er auch so heißt wie du, ne? Ja. Aber ganz wenige, war mal einer der ganz großen Fußballstars im bundesdeutschen Fußball. Ist alles Schnee von gestern, wer kennt morgen noch Schweinsteiger? Boah. Man ist ja auch nicht immer in Höchstform, irgendwann baut man ab und dann ist vorbei. Zweitens, was man bedenken muss, was ist das für eine Bedeutung, die du von Menschen kriegst, die du selber für unbedeutend hältst? Ja, das ist doch nichts. Das ist doch Asche. Und drittens, die warnenden Worte Jesu beachten. Wer Anerkennung von anderen sucht, der hat für die Liebe Gottes keinen Platz im Herzen. Und das ist gefährlich. Wer für die Liebe Gottes keinen Platz im Herzen hat. Das heißt, wer Anerkennung von anderen sucht, der kann nicht glauben. Und das ist übel. Denn Glaube ist der einzige Weg, wahre Bedeutung zu bekommen. Das ist der Hammer. Glaube ist der einzige Weg, wahre Bedeutung zu bekommen, wahres Leben zu bekommen. Wer glaubt, ist wer in den Augen Gottes. Wer nicht glaubt, der kann Gott nicht gefallen, steht es im Hebräerbrief. Denn das ist ja die Frage, in wessen Augen hat mein Leben Bedeutung? In den Augen von anderen Leuten ist es oft schnell Schnee von gestern. In den Augen Gottes, das ist das, was zählt. Er ist ewig. Wenn unser Leben in seinen Augen Bedeutung hat, das ist es. Das ist das, was zählt. Wer glaubt, ist wer in den Augen Gottes im Gericht und wird dann ewiges Leben bekommen. Wer zu Jesus kommt, der ist ein Kind Gottes. Er ist jemand, an dem Gott in Ewigkeit gefallen hat. Kind Gottes. Gott freut sich, wenn er dich sieht. Dein Leben hat Bedeutung. Auch wenn andere vielleicht sagen, sein Leben hat oder ihr Leben hat keine große Bedeutung. Ist eigentlich übersehbar, ist eigentlich ein Mauerblümchen. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Dein Leben hat große Bedeutung in den Augen Gottes. Es ist in Ordnung, nach Leben zu suchen. Und dazu gehört auch Bedeutung. Es ist vollkommen in Ordnung. Es ist sehr in Ordnung, danach in der Bibel zu schauen. Bitte nimm doch die Bibel und schau nach und überzeuge dich. Jetzt gibt es ja auch die Schriften des Neuen Testaments, wir sind klar im Vorteil gegenüber den Schriftgelehrten. Und da steht noch viel mehr drin über Jesus. Es ist aber wichtig, dann auch konsequent der Bibel zu folgen. Sie ist das Werkzeug des Heiligen Geistes. Sie wirft ein helles Licht auf Jesus. Jesus, den wir vielleicht sonst nur ahnen würden, wird in ein helles Licht getaucht. Und bei ihm, er ist die Lebensküste, dock bei ihm an und bekomme von ihm das Leben. Es ist wichtig, konsequent alle Versuche abzulegen, aus eigener Kraft Bedeutung zu bekommen oder aus eigener Frömmigkeit Bedeutung zu bekommen. Die Versuchung ist sehr groß. weil wir miteinander leben als Gemeinde. So, hier zählt nicht so sehr fußballerisches Können oder finanzieller Erfolg oder irgendetwas, sondern hier zählt Frömmigkeit. Draußen gar nicht, hier ganz hoch. Und dann kann es dazu kommen, dass sich das hier so einschleicht, dass wir aber diejenigen sind, die Bedeutung haben. Aufgepasst, ganz, ganz gefährlich. Es ist ein Holzweg, auch wenn der fromm aussieht. Und ich glaube, es ist etwas, was nicht ein für alle Mal erledigt ist. Heute habe ich es geschafft. Ja, nie mehr verschaffe ich mir Bedeutung durch Frömmigkeit. Es wird mein ganzes Leben mich verfolgen, das weiß ich. Aber Gott hilft mir. Er kennt mich. Und er holt mich auf den Teppich zurück, was bin ich froh. Ohne, dass er Abstriche macht. Er sagt trotzdem noch, du bist mein geliebtes Kind, ich halte an dir fest. Und das in Ewigkeit. Vermutlich eine lebenslange Übung. Ich habe noch eine Geschichte mitgebracht und ich habe mich vorher versichert, ob die wohl in letzter Zeit hier irgendwie gelesen worden ist, um das zu verdeutlichen. Das ist die Geschichte von den 4000 Punkten. Also man hat mir gesagt, schon lange kein Thema gewesen hier. Ich lese sie euch vor als Abschluss der Predigt. Jesus und die 4000 Punkte. Also fiktiv, ne? Ist kein Bericht aus Nahtoderfahrung. Als ein Mann starb, erschien er bei Petrus an der Himmelstür. Er grüßte kurz und wollte gleich hineingehen, aber Petrus stellte sich dazwischen. Nur mal langsam, so schnell geht das nicht. Was ist denn, stimmt was nicht? Kann ich hier etwa nicht rein? Petrus antwortete, das wollen wir erst mal sehen. Der Mann war verblüfft. Gibt es denn hier besondere Bedingungen? Ich bin doch ein anständiger Mensch gewesen. Jedenfalls besser als meine Nachbarn. Das können Sie mir glauben. Petrus antwortete, hat dir denn keiner gesagt, wie man hier reinkommen kann? Bist du nie einem Christen begegnet? Oder hat dir das kein Pastor erklärt? Ich kenne viele Christen, sagte der Mann, auch einen netten Pastor. Aber vom Sterben und vom Himmel haben wir nie gesprochen. Na gut, sagte Petrus, wenn dir das bisher keiner gesagt hat, dann sage ich es dir jetzt. Um hier hereinzukommen, muss man 4000 Punkte haben. 4000 Punkte? Der Mann war entsetzt. Wie ist das denn gemeint? Davon weiß ich ja gar nichts. Es geht um deine guten Taten. Was hast du vorzuweisen? Zähl mal auf. Also, ich war hin und wieder mal in der Kirche. Gut, sagte Petrus, ein Punkt. Als meine Frau schwer krank war, habe ich sie Tag und Nacht gepflegt. Noch ein Punkt. Ich habe mal was für Hilfsaktionen gespendet. Auch ein Punkt. Als dem Mann schließlich nichts mehr einfiel, sagte Petrus, ich kann ja mal das dicke Buch holen, in dem wir alles mitgeschrieben haben. Für dich ist da auch eine Seite. Aber eins sage ich dir im Voraus. Für jeden gibt es zwei Spalten. Eine für die Pluspunkte und eine für die Minuspunkte. Da wurden dem Mann die Knie weich und er sagte ganz kleinlaut, wenn das so ist, wer kann denn überhaupt hier reinkommen? Petrus antwortete, diese Frage hat unseren Vater im Himmel auch bewegt. Deshalb hat er zusammen mit seinem Sohn überlegt, was zu tun wäre. Von den 4000 Punkten ist er aber nicht abgegangen. Da ging der Sohn auf die Erde. Dort hat er gelitten und ist am Kreuz gestorben. Seitdem hält er jedem seine Hände hin und bietet ihm an, gib mir deine Minuspunkte. Ich nehme sie mit ans Kreuz, dafür habe ich gebüßt. Wer dieses Angebot annimmt und sich Jesus ausliefert, der wird nicht nur seine Minuspunkte los, sondern er bekommt obendrein 4000 Pluspunkte auf einmal geschenkt. Und wenn er dann hierher an die Himmelstür kommt und Jesus Christus im Herzen hat und sich zu ihm bekennt, steht ihm die Tür weit offen. Eines muss ich noch ergänzen. Das kann man nur auf der Erde klären.